Deutsch-polnische Beziehungen sind ein Teil deutscher Geschichte, Staatsgeschichte, moderne, aber auch der polnischen Geschichte. Also unsere beiden Nationen als Staaten sind dadurch sehr, sehr eng miteinander.
Willkommen zu Folge 107 von ErstStimme. Mein Name ist Sandra Wahle und ich bin freie Journalistin. Ja, der 8. Mai steht vor der Tür und er ist ein prägendes Datum für ganz Europa. An diesem Tag jährt sich nämlich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Den Beginn markiert dagegen ein weniger bekanntes Datum, nämlich der 1. September 1939. An dem Tag begann der Überfall auf Polen. Genauer gesagt greifen die Nazis an dem Tag eine Halbinsel vor Danzig an. Was danach geschah, war jahrelanger Terror gegen die polnische Zivilbevölkerung. Polen leidet massiv unter der deutschen Besatzung. Allein 3 Millionen Menschen jüdischen Glaubens sterben dort. Genau wie bei uns in Deutschland prägt der Zweite Weltkrieg also auch das kollektive Gedächtnis in unserem Nachbarland. Warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit Basil Kerski. Er ist Publizist, Politikwissenschaftler und Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Herr Kerski, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kerski, ich habe Danzig in der Einleitung jetzt zweimal erwähnt. Ich habe gesehen, Sie wurden dort geboren, an einem ja sehr symbolträchtigen Ort, auch für die deutsche Geschichte. Sie haben polnische und irakische Wurzeln, sind aber auch sehr früh nach Deutschland gekommen. Wie sehr haben Sie Ihre Wurzeln denn geprägt für Ihre heutige Arbeit?
Ja, es ist gut, dass Sie an den Weltkriegsbeginn erinnert haben. Ich habe den Eindruck, in Deutschland erinnert man sich, was ja gut ist, an den 8. Mai. Das ist ein wichtiges Datum. Also der 8. Mai ist in Deutschland sehr gut präsent, aber paradoxerweise nicht so sehr der Kriegsbeginn, der 1. September. Ich würde sogar sagen, selbst der Vorlauf zum Krieg, Münchner Konferenz 38, die Zerschlagung eines demokratischen Staates Tschechoslowakei, auch durch Demokratien. Also das ist im Hintergrund. Aber der 1. September 39 in Danzig ist ja der, wie soll ich sagen, rechtlich, völkerrechtlich gesehen der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Denn nicht nur Nazi-Deutschland griff Polen an, sondern die beiden Verbündeten Polens, das ist sehr wichtig heute vor allem, Großbritannien und Frankreich, sind dann automatisch in den Krieg eingezogen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt gar nicht militärisch aktiv waren. Das kam viel später. Aber das ist der Beginn. Und es ging um Danzig, denn es war, wenn Sie so wollen, die Reaktion Hitlers auf den Versailler Vertrag, auf die Folgen des Ersten Weltkrieges. Infolge des Ersten Weltkrieges konnte der polnische Staat wieder entstehen. Und viele Staaten waren nicht begeistert davon, vor allem zwei: Deutschland, auch das demokratische Deutschland, auch die Weimarer Republik war gegen Polen und natürlich Russland. Nicht mehr das zaristische Russland, das bolschewistische Russland. Das führte sogar lange nach dem Ersten Weltkrieg einen Krieg gegen Polen. Das heißt, Polen war ein Streitthema und es entzündete sich symbolisch an einer Hafenstadt, Danzig. Danzig war kulturell mehrheitlich deutsch bewohnt, damals protestantisch, aber war traditionell der einzige, der wichtigste Hafen jeder polnischer Staatlichkeit. Und ich erzähle das, weil Danzig blieb dann ein Thema. Die Frage der Grenzen Polens blieb dann ein Thema, ein internationales, auch des Verhältnisses zu Deutschland. Nach Kriegsende in Potsdam kam es zu diesen schwierigen Fragen. Danzig wurde dann polnisch. Infolge dieser Entscheidung wurde fast die gesamte deutsche Bevölkerung vertrieben, eigentlich die deutsche Kulturgeschichte Danzig zerstört, die aber auch die Multikulturalität, die deutsch-polnische zerstört. Man wies Polen eine neue Grenze zu, die Oder-Neiße wurde zur Grenze, eigentlich zum ersten Mal, völkerrechtlich umstritten, eigentlich ja bis in die jüngste Zeit, bis zur Vereinigung Deutschlands. Wenn wir deutsche Geschichte reflektieren, die deutsche Frage, die Teilung, die Vereinigung, müssen wir sie immer im Paket sehen, eben mit den Fragen nach polnischer Staatlichkeit, polnischen Grenzen. Deutsch-polnische Beziehungen sind ein Teil deutscher Geschichte, Staatsgeschichte, moderne, aber auch der polnischen Geschichte. Also unsere beiden Nationen als Staaten sind dadurch sehr, sehr eng miteinander.
Ja, lassen Sie uns das mal im Hinterkopf behalten. Also es ist ja quasi unmöglich, dass wir jetzt mehr als 80 Jahre deutsch-polnische Geschichte in 30 Minuten Podcast packen. Aber vielleicht schaffen wir es ja, manche wichtige Etappen zu skizzieren. Und da möchte ich gerne mal im Jahr 1945 anfangen. Ich habe es gesagt, am 8. Mai war der Krieg zu Ende. Wie hat Polen diese Situation erlebt, gerade mit Blick auf die Zivilbevölkerung?
Eine ziemlich dramatische, denn der Zweite Weltkrieg begann ja nicht nur mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen, sondern der Sieg der deutschen Truppen war ja nur möglich, weil es ein ziemlich zynisches Bündnis Hitler mit Stalin. Der Überfall am 1. September wurde ja nur möglich, weil Tage zuvor beide Diktaturen, totalitären Systeme, die Sowjetunion und Deutschland, unerwartet ein Bündnis schlossen mit einem geheimen Zusatzabkommen, in dem die erneute Teilung Polens geplant wurde. Das heißt, am 17. September ist der Osten Polens überfallen worden von der Roten Armee. Und die polnische Armee hatte gar keine Chance, auch der Staat, diesen Zwei-Fronten-Krieg überhaupt zu führen. Wieso erzähle ich das? Weil 1945 das Nazireich zu Ende war. Polen wurden befreit vom NS-Regime, aber der andere Alliierte kam leider wieder zurück und brachte keine Freiheit, keine Demokratie, sondern eine neue Form, eine andere Form von Diktatur und übrigens auch Verfolgung von Menschen, vor allem von Eliten. Das ist das Dilemma. Gerettet vor der absoluten Vernichtung des NS-Regimes, aber dann folgte wirklich ein ziemlich schlimmes Jahrzehnt auf jeden Fall des Stalinismus. Es gab noch eine bittere Enttäuschung 1945. Die eigenen Alliierten, die westlichen Alliierten, die Briten, die Franzosen, die Amerikaner, die verließen Polen. Die kündigten das Bündnis mit dem polnischen Staat auf, der angegriffen wurde, und setzten auf ein kommunistisches Regime in Polen, das von Stalin installiert wurde. Was hatte das zur Folge? Hunderttausende von Polinnen und Polen in westlichen Uniformen durften an den offiziellen Siegesparaden in Westeuropa nicht teilnehmen, wurden ausgeladen. Kämpferinnen und Kämpfer, nicht nur Männer, auch Frauen, an der Seite der Alliierten, die ersten Kämpferinnen und Kämpfer gegen die Nazis, durften nicht mitmischen, denn das Bündnis mit Stalin war dann wichtiger, sodass Polen nach 1945 politisch in zwei Realitäten lebte. Im Land selbst, einer Volksrepublik, kontrolliert natürlich von sowjetischen Truppen und Geheimdienst, von einer Regierung, Vasallenregierung. Und es gab eine Exilregierung in London mit ihrem Parlament, mit ihren Parteien, mit ihrer Regierung und natürlich sehr, sehr viele unabhängige Kulturinstitutionen im Exil. Also das polnische öffentliche Leben bis 89, 90 spielte sich in diesen zwei Ebenen ab und wurde symbolisch zusammengeführt 1990, vor genau 35 Jahren, als Lech Wałęsa, der Friedensnobelpreisträger, zum polnischen Präsidenten gewählt wurde, zum ersten Freien. Und der traf sich in Warschau im wiederaufgebauten Königshaus, im Krieg zerstört, von den Deutschen zerstört, mit dem polnischen Exilpräsidenten. Der übergab ihm dann die Insignien des polnischen Vorkriegsstaates. Und dann war 1990 endlich diese Geschichte zu Ende. Seit 1990 haben wir wieder einen einheitlichen polnischen souveränen Staat.
Lassen Sie uns da mal anknüpfen. Da interessiert mich, also Deutschland legt mit seiner Erinnerungskultur ja sehr stark den Fokus auf Israel und auf die Shoah, berechtigterweise natürlich. Und Sie haben es am Anfang ja schon gesagt, Sie wundern sich oder Sie freuen sich, dass ich den 1. September 1939 überhaupt so explizit erwähnt habe. Haben Sie das Gefühl, dass bei uns in Deutschland vielleicht zu wenig darüber bekannt ist, wie viel Leid über die polnische Zivilbevölkerung während der Kriegsjahre ergangen ist? Also spielt Polen in der deutschen Erinnerungskultur eine zu kleine Rolle für das, was da passiert ist?
Um auf diese Frage sehr offen, sehr ehrlich fair antworten zu können, will ich auf das eingehen, was Sie angedeutet haben. Also ich bin in Danzig geboren, also jeder hier lebt ja nicht im Schatten des Krieges. Diese Stadt ist total zerstört worden. Und es gab die Stimmen, wir bauen sie nicht auf, denn die Bauten sind hier von Deutschen geschaffen worden, deutschen Protestanten, wir sind doch polnische Katholiken. Die Deutschen sind vertrieben worden, die Menschen, die hierher kamen, wie meine Familie, die kamen nicht aus Danzig, die kamen aus dem Osten. Aber dennoch entstand so ein Konsens, wir wollen diese Stadt für uns aufbauen. Und diese Stadt ist historisch rekonstruiert worden. Und plötzlich ist diese dieser wiederaufbauende Chance für Gemeinsamkeit. Aber wieso erzähle ich das? Meine Familie ist eben nach Danzig, nach 45 gekommen, identifiziert sich sehr stark mit der gesamten Geschichte dieser Stadt, obwohl es sehr viele Hindernisse bei uns gibt. Ein Teil stammt aus Lemberg, wir sind eine assimilierte jüdische Familie. Nur meine Großmutter und Urgroßmutter haben überlegt, die Deutschen haben alle ermordet, auch die Kinder in unserer Familie. Und sie haben überlebt, weil sie als Frauen sich gefälschte Papiere gekauft haben, also eine christliche Identität. Ich habe auch einen katholischen Großvater, dessen Familie hat anders gelitten, Zwangsarbeiter zum Beispiel in Deutschland. Sie sehen, das sind die Menschen, die mich ja, geprägt haben, die mich erzogen haben. Also wenn wir in Polen in meiner Generation von Krieg reden, ist es jetzt von den Daten her gesehen weit entfernt, aber es ist eine unmittelbare Erfahrung, weil die Menschen, die uns erzogen haben, die Werte vermittelt haben, wirklich NS-Opfer waren. Und das Problem Polens ist, Polen war das Hauptsiedlungsgebiet der Juden Europas seit dem 16. Jahrhundert. Polnische Kultur ist eine Mischung verschiedener Einflüsse. Die jüdische Kultur, die Assimilation in die polnische Sprache, war vergleichbar mit der Assimilation preußischer Juden. Also wie deutsche, moderne deutsche Kultur unvorstellbar ist oder ohne diesen jüdischen Einfluss, ist es auch in Polen so. Das heißt, wenn wir von der Ermordung von Juden in Polen sprechen, sprechen wir nicht nur von einer in sich geschlossenen religiösen Community. Sie traf auch so gemischte Familien wie meine oder der Antisemitismus, der Rassismus. Auf der anderen Seite, das hatte ich bereits angedeutet, gab es eine negative Einstellung zur jeglicher polnischen Staatlichkeit seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der deutschen Politik. Selbst unter liberalen Kräften, selbst unter aufgeklärten konservativen Kräften, selbst unter Sozialdemokraten. Es gab kaum Menschen, selbst Intellektuelle, die gesagt haben, Polen ist gut für Deutschland. Und das vermischte sich zunehmend mit einem Rassismus. Also diese koloniale rassistische Politik gegen die Untermenschen im Osten, Ukrainer, Polen, Belarussen, Russen. Unsere Vorfahren haben uns gelehrt, kritisch zu bleiben gegenüber autoritären Traditionen in Deutschland, sehr vorsichtig zu sein. Aber ich hörte nur die Sprache der Verständigung und der Versöhnung. Ja. Ich habe diese persönliche Seite Ihnen aufgezeigt, weil ich fühle mich oft in Deutschland doch irgendwie fremd in den Debatten, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht. Sie haben es auch angedeutet, wir haben so Schubladen. Ja, also das heißt, jüdische Erinnerung ist eigentlich etwas, was unseren Beziehungen zum Staat Israel vorbehalten wird. Man tut sich sehr, sehr schwer, auch Kompetenzen aus Polen, Tschechien, Ukraine, Belarus, den baltischen Staat mit einzufangen, ein bisschen USA. Man tut sich sehr, sehr schwer damit, die negative Geschichte Antisemitismus in Europa zusammenzuführen mit Menschen aus Polen, die jüdische Wurzeln haben, die sagen, trotz dieses Antisemitismus in Europa bin ich Pole, Polen. Ich bin Jude, Jüdin, aber bin kein Bürger Israel. Sie sehen, die Welt ist viel komplexer. Wenn wir heute Zeitzeugen sprechen, dann sieht man mehr das Ende ihrer Biografie. Das sind oft US-Bürger, israelische Bürger, deutsche Bürger, skandinavische Bürger. Wir sehen ungerne ihre polnischen Wurzeln. Ja. Das ist deshalb ein wichtiges Thema, weil das wird zurzeit von Nationalisten ausgenutzt in Mitteleuropa, in Polen, die sagen, ah, seht ihr, die Deutschen schauen nicht genau hin, die sind an unserer Geschichte nicht interessiert, denen können wir nicht vertrauen, denen müssen wir misstrauen. Dadurch entsteht eine politische Kultur des Misstrauens, die massiv in den letzten Jahren auch von der PiS-Regierung in Polen gefördert wurde, finanziell gefördert wurde. Hier müssen wir entkommen. Aber das können wir nur so tun, wie Sie es gemacht haben, indem wir die Frage stellen, naja, was steckt denn hinter dem Thema europäisches Judentum? Was sind das
Ja.
für Schicksale? Wohin führen die kulturellen Wurzeln? Das gilt übrigens auch für das Thema deutsches Kulturerbe im Osten. Das ist auch ziemlich abstrakt geworden. Man sieht vielerorts nicht in Deutschland, dieses Erbe ist ein Teil der Biografien von zum Beispiel Polen und Polen, heute in Polen. Das ist nicht antideutsch gemeint, das ist ja positiv gemeint. Diese Menschen haben sich das angeeignet, können zum Teil gar nicht Deutsch sprechen, aber kennen die deutsche Geschichte, ihre Heimat. Also wir brauchen einfach mehr Fantasie, nicht nur mehr Kompetenz, wenn wir über dieses Drama des Krieges und seine Folgen sprechen.
Da könnte ich jetzt mehrere Anschlussfragen stellen, aber Schritt für Schritt. Wir machen jetzt nochmal einen riesigen Sprung und zwar nach heute. Und da hatte man in den letzten Jahren immer wieder mal das Gefühl, es gibt da eine große offene Wunde, die bestimmte Kräfte in Polen geschlossen sehen wollen. Und zwar geht es da um die Reparationszahlungen. Und da sprechen wir um nicht weniger als 1,3 Billionen Euro. Können Sie uns vielleicht kurz skizzieren, wie da der Stand der Debatte ist in Polen? Also das Thema wurde zuletzt ja gerade von der PiS-Regierung sehr befeuert. Jetzt unter der Tusk-Regierung ist der Ton milder geworden. Es ist aber noch nicht verschwunden. Also wie steht es um dieses Thema gerade in Polen?
Da müssen wir nochmal zurück zu 45, nicht? Wir haben Kriegsende. Wir haben ein informelles eigentlich Treffen der Sieger, ein Machttreffen in Potsdam. Und nur diese Alliierten, nicht alle beteiligten Staaten am Weltkrieg, entscheiden jetzt, wie es weitergeht. Sie entscheiden nicht nur über die Grenzen, zum Beispiel Deutschlands und Europas, sondern da wird auch über, ja, Entschädigung gesprochen. Und natürlich ist Rache mit dem Spiel. Natürlich will man sich rächen an den Deutschen, aber man auch die sowjetische Seite. Man ist viel intelligenter nach dem Ersten Weltkrieg und weiß, also Reparationen sind keine einfache Sache, kommen als Bumerang zurück zur Weltwirtschaft, können auch eine Weltwirtschaft zerstören. Also wenn es den Deutschen schlecht geht, geht es vielleicht auch den anderen schlecht. Und es entstehen sehr, sehr viele Vereinbarungen mit fatalen Folgen. Zum Beispiel, die Sowjetunion entscheidet, dass sie für Polen eventuelle Restitution in Anspruch nimmt. Oder das, was in der unmittelbaren Nachkriegszeit vielleicht an Entschädigung Polen zugeführt werden soll, dem polnischen Staat, das geht über die Sowjetunion. Und die Sowjetunion entscheidet dann, ich glaube 1951, völkerrechtlich, das Thema Restitution ist vorbei. Und es setzt den stalinistischen polnischen Staat unter Druck, dies auch zu sagen. Aus der Sicht internationaler Juristen, vor allem des Auswärtigen Amtes heute, ist das Thema damit beendet. Das ist für die meisten Menschen in Polen also emotional schwer anzunehmen. Denn erstens war man nicht souverän. Gleichzeitig beharrte jahrzehntelang die alte Bundesrepublik bis zur Vereinigung Deutschlands alle Fragen zu den Folgen des Zweiten Weltkrieges seien ungeklärt. Müssten mit der deutschen Vereinigung dann und dann infolge einer internationalen Friedenskonferenz gelöst werden. Das führte dazu, dass bis 1989 die alte Bundesrepublik die Grenze nicht anerkannte, die Oder-Neiße-Grenze. Wieso erzähle ich das? Weil dann fiel plötzlich die Mauer ab 89, 90. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt sind ja diese ungeklärten Nachkriegsfragen auf dem Tisch. Dann entschieden die USA informell, was gut war, klug war. Lass uns jetzt bloß keine lange, komplexe, über Jahre dauernde Friedenskonferenz organisieren mit allen Beteiligten des Weltkrieges. Das ist ja Wahnsinn. Lass uns wieder mal was Informelles machen. Also lass uns wieder mal die Konstruktion übernehmen, Alliierte, und lass uns alle Fragen lösen, endgültig lösen. Alle Kriegsfragen. 1990 war das erst. Ja? Muss man sich mal vorstellen. Und dann kamen die Polen, die demokratische Regierung sagte, aber Hilfe, halt, halt, wir sind ja ein ganz wichtiges Thema, unsere Grenze, Entschädigungsfragen. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat man die Oder-Neiße-Grenze endgültig formal rechtlich anerkannt, aber die Entschädigungsfragen, ich sag mal, beiseite gelegt, auch mit dem Hinweis, das ist ja 51 geregelt worden, rein juristisch. Man einigte sich aber darauf, möglichst viel im humanitären Bereich für die Opfer zu tun. Sie sehen, also eine politische Lösung. Und da das immer so, wie soll ich sagen, nie endgültig geregelt war, dadurch, dass es nie diese große internationale Friedenskonferenz gab, gab es permanent Stimmen von Politikern, natürlich auch nationalistischen Politikern, die sagen, nee, das war nicht fair. Nur, dass dieses Thema heute auftaucht, hat nichts mit Deutschland zu tun. Die folgende Konstruktion: Die Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist absolut proeuropäisch. Und jetzt ist aber Folgendes passiert: Die populistische PiS-Regierung hat nach dem Muster Orbáns versucht, die polnische Demokratie ja zu zerschlagen, zu transferieren in ein neues politisches System. Eine wichtige Maßnahme, war die Schwächung der Gerichte. Und jetzt kommt der Punkt. Und es zeigte sich, dass die europäischen Gerichte, auch mit polnischen Richtern, eine unmittelbare Kontrollfunktion haben und die Rechtsstaatlichkeit Polens garantieren, indem sie unter anderem von polnischen Richtern auch benutzt werden. Und jetzt wurde plötzlich Europa zu einem Problem. Und was macht man? Also die Bevölkerung ist für Europa, aber man muss ja eine Anti-Europa-Stimmung machen. Also setzte man auf die antideutsche Karte. Deutschland liegt ja im Westen. Deutschland ist der größte EU-Staat. Dieses EU-Europa ist ein deutsches Europa. Und jetzt begann man mit ganz symbolischen Themen diese Beziehung in die Luft zu jagen, um auch Misstrauen gegenüber dem Westen zu erzeugen. Und da kam jetzt diese Restitutionskarte, Entschädigungskarte ins Spiel. Die sollte man politisch sehr ernst nehmen. Also da muss ich sagen, da hat die deutsche Politik rein juristisch argumentiert, das ist nicht intelligent genug. Politik ist nicht nur Recht, das ist Rechtsstaat natürlich, aber das ist auch die Schaffung von Bündnissen. Und man hat absolut nicht verstanden, warum diese Karte gespielt wird. Die wird natürlich gegen Deutschland gespielt, aber am Ende geht es gegen Europa und gegen die polnischen Politiker, die für Europa sind, die für Europa stehen. Das ist der Schlüssel zu dieser ganz ja, wichtigen Auseinandersetzung.
Ja, lassen Sie uns da nochmal anknüpfen, mit der Bitte um kurze Antwort. Also gehen wir mal weg von der politischen Ebene hin zur Ebene der Zivilgesellschaft. Da steht ja auch immer wieder der Vorwurf im Raum, die Polen wissen viel über die Deutschen, aber die Deutschen wissen nichts über die Polen. Sehen Sie diese Asymmetrie auch oder existiert die nicht?
Ich würde sagen, beide Gesellschaften sind erstaunlich uninformiert. Ja, also die polnische Seite lebt immer noch auch in einem Bildungssystem, was sehr antideutsch geprägt war, vor allem in der kommunistischen Zeit. Also es gibt wenig positive Inhalte, die dominieren. Womit hängt das zusammen? Naja, weil positive, wie soll ich sagen, Initiativen vor allem in diesen dramatischen Zeiten des 20. Jahrhunderts immer auch von Minderheiten kam. Ich meine jetzt nicht ethnischen, politische Minderheiten, einzelnen Personen, Künstlern, Intellektuellen, Politikern, die nicht gerade an der Macht waren vor 89. Also es ist nicht gleich, dieses positive Erbe nachzuzeichnen. Historiker kennen das, aber es dauert unheimlich lang und es ist sehr schwer, das einfließen zu lassen in ein breites Bildungssystem. Ich habe den Eindruck, viele Polen und Polen genießen heute Deutschland, das ist kein Kompliment, das ist eine Tatsache, als Touristen. Also Deutschland ist für Polen ein tolles Land. Sie nehmen das als sehr offen, auch preisgünstig wahr. Es ist sehr nah. Man fühlt sich kulturell fremd, aber das heißt nicht gerade, dass man sich mit den Sorgen der Deutschen befasst. Also das Wissen über deutsche Politik, Wirtschaft, ist sehr beschränkt. Auch über die Erfahrung der deutschen Einheit, sehr stereotypenhaft. Und auf deutscher Seite ist es mehr das Problem, wie soll ich sagen, erst jetzt beginnt man wahrzunehmen, dass man einen verdammt wichtigen Nachbarn hat. Unheimlich viele polnische Firmen investieren in Deutschland. Polen ist ein mittlerweile gleichwertiger Partner geworden, Tschechien übrigens auch. Und das nehmen immer mehr Menschen wahr. Das äußert sich sehr positiv. Aber ehrlich gesagt, in der Breite ist das nicht präsent. Im deutschen Bildungssystem ist das absolut nicht präsent. Polen ist überhaupt nicht präsent. Das sind also sehr, sehr lange Nachholprozesse. Was wir aber haben, und das ist fantastisch, wir haben ja sehr viele gemischte Familien. Und das sind nicht nur Familien mit Tradition, da sind auch neue Verbindungen jetzt. Auch übrigens sehr, sehr viele Deutsche arbeiten in Polen. In der Spitzentechnologie hier, in Joint Ventures-Unternehmen. Berlin ist eigentlich eine der polnischen Hauptstädte in Europa. Potenzial ist enorm, aber was so ein bisschen fehlt, ist die Systematik. Das mal zu übersetzen in eine Schulkultur, Schulpolitik, die Grundlagen bietet.
Ja, da sind wir im Prinzip auch bei den Lösungen, die ich jetzt als letzte Frage gerne ansprechen würde. Wie bekommt man denn eine bessere Beziehung zwischen Deutschen und Polen hin? Weil wir sind immerhin Nachbarn und die schönste Nachbarschaft hat man ja dann, wenn sich alle verstehen.
Ja, vielleicht ist es, ich habe jetzt auch überlegt, vielleicht ist es auch so, wenn man sich sicher fühlt Wenn man einem Nachbarn vertraut, dann ist man, ich würde nicht sagen gleichgültig, aber man schaut da nicht so genau hin. Also ich bin seit Jahren fasziniert, wie wenig die Deutschen eigentlich über ihre westlichen Nachbarn wissen, also vor allem über die Niederlande. Für mich eine unheimlich wichtige Nation in Europa, kulturell, ökonomisch. Was wissen die Deutschen über die Niederlande, abgesehen jetzt von touristischen Erfahrungen?
Ja.
Also insofern mag ich jetzt diese deutsch-polnischen Diskussionen nicht, die kritisch sind. Wir wollten ja über die Zukunft reden. Also ich glaube, wir leben in einer wieder historischen Zeit. Ich meine, also jetzt wird Geschichte, große Geschichte geschrieben. Und wir schreiben sie alle mit, denn von unseren auch Reflexen, von unserem Verhalten, ja nicht nur unserer Spitzenpolitiker, hängt es doch ab, in welche Richtung es geht. Wir haben ja eine sehr intensive Debatte in Deutschland erlebt, nicht wahr? Über die Ukraine-Politik, über die Frage eben, ich bin Pazifist, aber ich bin dafür, dass wir eine starke Armee haben. Für mich ist Pazifismus und Verteidigung nicht etwas, was sich ausschließt. Und ich habe den Eindruck, in Deutschland etabliert sich zurzeit so eine neue pazifistische Kultur, die sagt, Deutschland ist eine Friedensmacht, aber angesichts so aggressiv militärischer Diktaturen wie Russlands brauchen wir eine Verteidigung, eine Abschreckung. Das ist große Geschichte übrigens. Das sind nicht nur die Entscheidungen von Politikern oder Reden von ihnen. In Polen war ein historisches Ereignis die massive Hilfe für die Flüchtlinge aus Belarus und der Ukraine, in Deutschland übrigens auch. Ja, und jetzt stehen wir vor der ganz großen Herausforderung, die ist sehr konkret. Brauchen wir nicht ein neues Bündnis, was Putin abschreckt? Vielleicht auch andere, wie China abschreckt, in ihrem auch hybriden Kriegen. Und damit dieser Schritt getan werden kann, brauchen wir politische Ideen, Zusammenarbeit, auch politisches Bewusstsein. Und da wir in Demokratien leben, muss das ja auch von Menschen mitgetragen werden. Das kann ja nicht gegen die Mehrheit gemacht werden. Insofern sind all die Fragen, die Sie gestellt haben, all das, worüber wir jetzt sprechen, ja ein Input in diese Gemeinschaft. Denn wir sprachen ja eben nicht nur über Deutschland, auch über Frankreich, das ist ja mit drin. Auch Großbritannien spielt da eine wichtige Rolle. Und übrigens, die Beziehungen Polens mit Großbritannien zu Frankreich sind traditionell sehr wichtig, sehr symbolisch, fußen auch auf einem unheimlich großen historischen und kulturellen Wissen. Und da haben wir sozusagen als diese neue Partnerschaft sehr viel Aufholbedarf, damit wir einfach uns vertrauen können. Denn wichtig ist, dass Deutsche verstehen, Polen ist ein demokratischer Staat, stabile Demokratie, ein ganz wichtiger Pfeiler in Europa. Und europäische Integration war nicht nur etwas, was ja im Westen passierte, durch Versöhnung. Auch die Versöhnung mit Polen, mit Tschechien, mit Ukrainern war wichtig. Überhaupt finde ich es sensationell, das müssen wir uns mal vorstellen, der Frieden, den wir noch haben in Europa, der fußt ja heute auf einer sehr, sehr starken Zusammenarbeit zwischen Ukraine, Polen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Das zieht sich so durch Europa. Das sind ja Nationen, die ja nicht zusammengingen die letzten 200 Jahre, die geprägt waren von einer Konfliktgeschichte, eben Grenzrevision, Polen-Ukraine, ähnlicher Streit wie mit Polen-Deutschland. Das ist schon großartig, dass wir weiter sind. Aber das reicht heute nicht aus. Nicht? Wir müssen noch ein Stück politisch weitergehen, damit wir zumindest sicher sein können.
Ja, ich finde es ganz schön, wie Sie es am Ende zusammengefasst haben, also dass wir mit dieser Folge von R-Stimme auch ein Stück weit Input liefern können. Ich hoffe natürlich, dass es bei den Hörerinnen und Hörern auch so ankommt. Und zum Schluss, Herr Kerski, möchte ich Ihnen gerne noch einen Vorschlag machen, denn eine Sache habe ich bis hierhin quasi verschwiegen. Sie werden Anfang nächsten Jahres nämlich Präsident des Hauses der Geschichte NRW. Also fühlen Sie sich bitte eingeladen, wieder in den Podcast zu kommen, denn ich glaube, über Ihre neue Aufgabe werden wir dann auch mindestens eine halbe Stunde lang sprechen können.
Sehr, sehr gerne. Also formell bin ich es noch nicht, aber gefühlt bin ich es schon. Ich war vor wenigen Tagen fast eine Woche in Düsseldorf, konnte mein Team treffen und eigentlich seitdem fühle ich mich schon mit einem Bein mindestens in Nordrhein-Westfalen. Ja, dann sind wir unmittelbar bald Nachbarn und ich komme sehr gerne zu Ihnen.
Wir freuen uns darauf. Herr Kerski, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.